Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, Jens hat uns schon mit hineingenommen in dieses Thema. Und ich möchte es nochmal, wie soll ich sagen, euch nochmal sehr, sehr wichtig machen. Diese Serie. In der Kirche ist viel los. Hast du es gesagt, der Papst ist gewählt. Er lässt sich immer noch Heiliger Vater nennen. Die Theologie der katholischen Kirche, da müsst ihr mal reingucken. Ihr werdet merken, das deckt sich nicht mit dem, was wir glauben. Aber wir müssen gar nicht so weit weggehen, auch in so unseren Breitengraden, in den evangelikalen Gemeinden. Boah, so viel Durcheinander und Ungeklärtes, Offenes. Viele, die so uns und unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Es ist schwierig. Und jetzt haben wir diese Serie begonnen, es ist aber 5 Wochen her, ich habe nachgerechnet, als wir das letzte Mal darüber nachgedacht haben. Von daher möchte ich euch noch mal kurz mit hineinnehmen in das, was bis jetzt war. Schaut, wir haben als allererstes mal die Begegnung von Paulus gehabt mit den Ältesten aus Ephesus. Ich möchte noch mal dieses eine Wort, was er ihnen sagt, uns noch mal nahe bringen. Gebt Acht auf euch selbst, sagt er den Ältesten der Gemeinde, und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat's ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Das sagt er den Gemeindeleitern. Und das hat sich durch 2000 Jahre Kirchengeschichte bewahrheitet. Und wir sind oft nicht achtsam. Wir lassen uns durch alles hin und her treiben. Und das ist die Not in vielen Gemeinden. Wir hatten diese Apostelgeschichte 20 Stelle betrachtet bei unserem ersten Treffen. Und wir haben festgehalten, dass wir zu Gott gehören durch den guten Hirten, weil er es wollte. Wir wurden erkauft. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören ihm. Das macht Gemeinde aus. Und wir haben auch gesehen beim ersten Mal, die Gemeinde soll bewahrt werden bis zum großen Ziel. Das hat Gott sich vorgenommen. Und was er sich vornimmt, wird er tun mit seiner Gemeinde. Und wir wurden gerufen durch den großen Hirten. Wir wurden herausgerufen aus dieser Welt. Darf ich uns das nochmal sagen? Wir haben eigentlich mit dem System in dieser Welt nichts mehr zu tun. Das ist was Besonderes. Wir jagen nicht mehr nach Reichtum und dem und Gesundheit und all diesen Sachen. Wir orientieren uns ganz woanders. Herausgerufen. Und wir sind hineingerufen worden in eine Gemeinschaft. Und ja, die macht hier nun wieder Not. Können wir alle belegen. Darüber müssen wir weiter nachdenken. Und wir haben auch gesehen beim ersten Mal, dass Gott will, dass die Gemeinde den ganzen Ratschluss Gottes hört. Wir können nicht bei unseren Lieblingsthemen bleiben, sondern müssen den ganzen Ratschluss Gottes hören. Deswegen haben wir heute so viel Zeit, auch für Predigt und Lehre, auch heute wieder. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel vor, auch wenn Muttertag ist. Wir müssen da genau hingucken. Und Paulus sagt, wir werden als Herde Gottes angegriffen. Durch Wölfe von außen. Aber er sagt auch, durch ihr Lehrer von innen. Und deswegen brauchen wir die Schrift. Sonst haben wir keine Orientierung. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken. Und bei dem Thema weiterbleiben. Wir hatten in der zweiten Predigt die Einheit der Herde betrachtet. Die Einheit beginnt mit unserer gemeinsamen Berufung. Nicht, weil wir uns alle so sympathisch und nett finden, sondern weil Gott uns zusammengestellt hat. Weil er uns berufen hat, sind wir hier zusammen. So, und jetzt gilt es damit, was zu machen. Und die vorletzte Predigt, also die war die Unterschiede in der Herde. Dass wir sehr unterschiedlich sind. Und da machen wir heute weiter. Und das wird spannend. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht in der Vorbereitung. Und ich hoffe, dass es uns herausfordert, dem weiter nachzugehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast. Dass der ewige Ratschluss des Vaters durch dich verwirklicht wurde. Und dass er nach wie vor bis heute sich ein Volk sammelt in der ganzen Welt, die jetzt dir gehören. Und wir wollen deswegen von dir lernen, Herr. Wir brauchen Orientierung in dieser chaotischen Welt, auch in der chaotischen Kirchenwelt. Wir brauchen dein Wort. Rede zu uns, auch heute Morgen. Amen. Als meine Frau und ich wir uns kennengelernt hatten, was fand ich das genial, dass sie so anders war als ich. Das hat mich fasziniert. Sie hat die Welt so ganz anders wahrgenommen als ich. Hat mir ständig was Neues gezeigt, vor allen Dingen aus der Flora-Welt. Guck mal, siehst du, wie das blüht und da und das, wie das Grün hier ist und da. Habe ich nicht gesehen. Sie hat das gesehen. Was habe ich es geliebt, mit ihr lange zu reden über unterschiedliche Sichten bis spät in die Nacht hinein. Also nichts, aber auch gar nichts hat mich da aufgeregt. Das war toll. Ich fand alles hilfreich, das war spannend. Da hatte ich Geduld und sie auch. Wir haben uns zugehört. Wir wollten uns verstehen, näher kennenlernen. Die Unterschiede waren bereichernd, herausfordernd, horizonterweiternd. Verliebt sein ist so schön. Da schaut man so in eine Richtung, würde alles für den anderen tun. Aber das war 1987. Das Bild da ist von unserem Bibelschulpraktikum bei Wort des Lebens am Starnberger See. Kommen wir zum Heute. Wie sieht denn das heute aus? Also meine Frau und ich sind das Risiko Lebensgemeinschaft eingegangen und haben jetzt letzte Woche gerade 36 Jahre unseren Hochzeitstag gefeiert. Und was soll ich sagen? Wir sind immer noch unterschiedlich. Diese Unterschiede nach wie vor aber nur als bereichernd zu betrachten, hilfreich, spannend, Geduld zu haben, zuzuhören, sich verstehen zu wollen. Ah, da denke ich mittlerweile hin und wieder, wäre es nicht besser, wenn sie so manches doch mehr so sehen würde wie ich? Wenn sie doch mehr diese Interessen mit mir teilen würde und nicht nur in der Botanik? Schaut, Unterschiede. Diese Unterschiede, die bleiben, oft sind die so anstrengend, so mühsam, so herausfordernd. Unterschiede wirklich annehmen, du sagst ja, wie denn, wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist, dann immer noch dranbleiben? Anfangs alles so prickelnd, so neu, so motivierend, aber irgendwann redet man im Blick auf die Unterschiedlichkeit mehr von dem, was so mühsam ist und es ist so anstrengend. Ja. Wisst ihr ein bisschen, wovon ich rede? Jetzt die Frage an euch, wenn da schon zwei Menschen so empfinden im Laufe ihres Lebens. Eine Frage, was meint ihr, wie das erst herausfordernd ist für das Miteinander in der Gemeinde Gottes, bei so vielen Menschen? Wo wir vieles zusammenklären müssen. Nun, wir sagen heute Morgen nicht, versteht mich nicht falsch, wäre den Anfängen wohl Schönes, blockt das gleich ab, es wird eh wieder schlimmer, überhaupt nicht, darum geht's nicht. Es ist schön, neue Beziehung, neue Gemeinde, es ist ein Geschenk. Aber wir wissen doch, alle Dinge verändern sich. Sie verändern sich. Es mag sein, dass es wie in einer Partnerschaft, auch in der Gemeinde, am Anfang vieles ist, was faszinierend ist. Ich weiß noch, mir hat einer vor Jahren eine E-Mail geschrieben, wie sehr er und seine Familie in die KfB verliebt sind und wollen unbedingt sofort mitarbeiten. Und dann bekam ich auch eine Liste, wo sie alle mitarbeiten könnten. Und da habe ich ihn gefragt, willst du nicht lieber warten, bis deine Verliebtheitsphase erst vorbei ist, so ein bisschen abgeklungen ist, um alles erstmal genauer zu sehen? Ich sagte, nein, alles in Ordnung. Aber die Phase ließ halt nach. Und dann wurden die Unterschiede doch so groß und das, was anfangs so fasziniert hatte, das war verschwunden. Und die Familie dann auch. Also das, was am Anfang prickelnd war, die unterschiedlichen Leute, die neuen Gesichter, all das kann eines Tages der Grund sein, warum alles irgendwann nervt, anstrengend wird. Und man dann überlegt, boah, ist das noch meine Kirche? Ist das noch meine Gemeinde? Jens hat es angesprochen in der Moderation, man redet so gerne von Vielfalt. Das ist das Wort schlechthin. Überall wird es eingefordert, es wird gefeiert. Aber dann ist es doch auf einmal auch ein Thema, an dem viele leiden. Nicht nur in Ehen, auch in Gemeinden. Es ist ein Thema, was auch Schmerzen verursacht, wenn Menschen wegen unterschiedlicher Erkenntnisse, unterschiedlicher Auffassungen über das, was Jesus sagt und wie man es umsetzen soll in der Praxis, dann doch auseinandergehen. Da gibt es Kirchen, die geografisch nur einige Kilometer auseinander liegen. die aber wegen der Unterschiede nicht zueinander finden. Manchmal zu Recht, manchmal aber auch nicht. Das ist schon ein bisschen komplexer, die Frage. Da ist unsere Serie so wichtig und es ist uns ein Anliegen, dass wir das gemeinsam bedenken und erkennen, was in den Gedanken Gottes war, als Jesus seine Gemeinde begonnen hat. Was war in seinen Gedanken? Was sind seine Vorstellungen? Wir haben alle unsere Vorstellungen von Gemeinde. Was sind Gottes Vorstellungen von Gemeinde? Wir müssen erkennen, was das Ziel Gottes ist, unterschiedliche Menschen in seine Versammlung zu führen. Und die sehe ich gerade vor mir. So viele unterschiedliche Menschen. Ist so. Und bei all den Strömungen müssen wir uns als Ortsgemeinde sicher sein und auch wissen, wir müssen wissen, wer wir sind. Sonst kriegst du es von außen gesagt, wer du zu sein hast. Und dann bist du hin und her getrieben. Nicht gut. Wie und warum hat Gott uns hier so zusammengestellt? Was glauben wir gemeinsam? Wie sind wir miteinander unterwegs als Gemeindefamilie? Und wie wollen wir das gemeinsame geistliche Ziel erreichen, eines Tages vor Jesus zu stehen, ohne dass wir uns schämen müssen? Darum geht es nämlich. Ein Philosoph wurde mal gefragt, was ist das Charakteristische einer Familie? Wisst ihr, was er geantwortet hat? Die Wahllosigkeit. Wahllosigkeit. Und der Reporter oder der gefragt hat, sagt, hey, wie bitte, was ist das typische Merkmal? Wahllosigkeit? Er hat gesagt, ja, Individualität macht eine Gesellschaft kaputt. Das war seine Antwort. Und was er damit sagt, war, ich konnte mir meine Eltern ja nicht selber aussuchen, oder? Du auch nicht. Ich habe eine tolle Schwester, ich liebe sie, aber ich konnte sie mir nicht aussuchen. Und sie mich auch nicht. Ich bin ihr Bruder. Wahllosigkeit, das ist damit gemeint. Wir können uns nicht einfach so austauschen. Wahllosigkeit einer Familie, so. Da bist du in vorgegebenen Beziehungen zusammen, alle unterschiedlich voneinander abhängig, sich ergänzen. Und jetzt heißt es, das Leben zusammen zu gestalten und sich auch auszuhalten. Du hast keine Wahl. Ja, Gemeinde als Familie zu sehen. Das tun wir, aber oft immer so, dass wir auch eine andere Wahl haben, oder? Und wir verpassen damit genau das, was Gott erreichen will, dass wir aneinander wachsen, im Charakter, in der Reife, im Glauben und stabil werden. Wer denkt denn noch, dass der souveräne Gott sich etwas dabei denkt, wenn er uns in eine Gemeinde führt? Wir singen nachher das Lied »Wir sind eins«. Ich möchte euch nochmal erinnern, das sind wir aber nicht wegen uns, sondern weil er es wollte. Er hat uns zu eins gemacht. Und wie schnell geht's auseinander und wir entzweien das, was Gott zusammengeführt hat. Lasst uns da nochmal genauer heute darüber nachdenken, über die Herde Gottes und wie es darin aussehen sollte. Paulus schreibt den Korinthern Folgendes. 1. Korinther 1, Verse 9 bis 10. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. Nochmal, Kirche, Gemeinde ist keine menschliche Einrichtung, kein Gebäude, sondern Menschen, die berufen wurden durch den treuen Gott. Und zwar zunächst in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, den guten Hirten. Eine sehr hohe Berufung, mehr geht nicht. Und wenn wir dann die Briefe des Neuen Testaments lesen, da wird immer im Kollektiv gesprochen. Die Herde wird insgesamt angesprochen. Die meisten Briefe sind an die Gemeinschaft geschrieben. Ihr, Brüder und Schwestern, ich ermahne euch. Ja, die Bibel meint uns auch persönlich, aber sie spricht das im Kontext einer Gemeinde an, in der man sich dann gegenseitig hilft, zur Ehre Gottes zu leben. Aber wir es alleine nicht schaffen. Ich brauche euch, ihr braucht mich, wir brauchen uns gegenseitig. Ich kann also nicht einfach mein persönliches Glaubensleben isoliert von dem leben, was Gott der Gemeinde sagt. In der Offenbarung heißt es immer, hört, was der Geist wem sagt? Der Gemeinde. Hebräerbrief, verlasst nicht die Versammlung. Das ist die Grundlage für unsere Einheit, dass wir uns treffen und sehen und vom Wort Gottes her bestimmen lassen. Die Vielfalt von Gottes Volk wird zu einer Einheit durch das, was sie gemeinsam vom großen Hirten der Schafe hört. Und deswegen ist Sammlung so eine hohe Priorität in der Schrift. Von hier aus wird die Einheit geprägt und zusammengehalten. 1. Korinther 1,10, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. Das ist so das Thema für heute Morgen. Gewollte Vielfalt, von Gott gewollte Vielfalt, aber in Einheit. Wie kommen wir dahin? Darüber müssen wir nachdenken und sprechen. Es gibt so viel, was uns auseinanderdividieren will, wirklich. Und jeder Einzelne von uns hat das Potenzial dazu. Deswegen müssen wir hier lernen. Und so hören wir heute als Herde Gottes alle gemeinsam das Wort Gottes, das uns verbindet, auch im Zusammenhang mit dieser Frage, warum sollen wir die Unterschiede, die ja da sind, annehmen? Und nicht nur annehmen, sondern vielmehr sie als Bereicherung sogar nutzen. Nutzen, das ist eine wichtige Frage, denn irgendwann kann man ja durch die eigene Gemeindeerfahrung zu dem Punkt kommen, dass man sagt, boah, Unterschiede annehmen, vergiss es geht nicht, warum denn auch? Schlaucht nur, so anstrengend. Lass uns Gottesdienste besuchen, Gutes. John MacArthur hat in seinem Buch Die lebendige Gemeinde Folgendes geschrieben. Ich bin froh, dass er das geschrieben hat. Ich verstecke mich in dem Zitat. Er schreibt, die Gemeinde muss eine liebevolle Gemeinschaft von Gläubigen sein, die Anteil aneinander nehmen. Wir meinen so oft, wir hätten unseren Teil getan, wenn wir zur Gemeinde gegangen sind. Wir wälzen uns ins Gebäude, plumpsen auf den Stuhl, hören zu oder auch nicht und gehen zurück zum Auto, um zur Tagesordnung überzugehen. Möge Gott uns helfen, wenn das unsere Sicht von Gemeinde sein sollte. Möge Gott uns helfen. Erinnern wir uns nochmal. Dieser kunterbunte, vielfältige, gemischte Haufen von Menschen, der zusammenkommt in der Gemeinde, existiert nur aufgrund einer Tatsache, unsere gemeinsame Berufung. Weil er es wollte. Gott selbst geht den Weg und bringt unterschiedliche Menschen, Biografien, Kulturen, Nationalitäten, Altersgruppen, Berufsgruppen zusammen. Er hat uns erkauft durch den Sohn. Wir gehören alle nicht mehr uns selbst. Ihr gehört auch den Geschwistern, ihr gehört euch gegenseitig. Wir brauchen uns gegenseitig. In dem Lied nachher heißt es, du hast uns zusammengeführt, so singen wir das nachher. Also nicht nur, dass alle physisch zusammen in einem Raum wie diesem sitzen, sondern auch innerlich, wie sie zusammenstehen, wie sie zusammenhalten. Ein Glaube, gemeinsame Werte, eine gemeinsame Lehre, für die sie einstehen und ein Ziel, für das sie alle gemeinsam arbeiten. Das ist damit gemeint. Dafür hat Jesus in Gethsemane gebetet, dass sie alle eins seien, wie wir eins sind. Also, warum sollen wir Unterschiede nicht nur annehmen, sondern sogar nutzen? Die Schrift nennt uns dazu wichtige Gründe und ich möchte euch heute Morgen drei nennen. Drei. Der erste ist sehr offensichtlich. Warum sollen wir Unterschiede nutzen? Der erste ist, weil Gott selbst Unterschiede macht und will. Schon auf den ersten Seiten der Bibel fängt es ja an, dass Gott erschafft in einer unglaublichen Fülle. Ein jedes nach seiner Art. Unterschiede. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Es ist genial, dass der Wald nicht nur aus Nadelbäumen besteht und dass nicht nur Pusteblumen wachsen. Dass eine Fülle da ist. Allein die Farbe Grün, faszinierend. Es gibt nicht nur ein Grün. Macht es Sinn, über die Farbe Grün zu diskutieren? Okay, in Politik schon, aber in der Farbe nicht. Und jetzt im Kolosserbrief, und ich möchte euch ein bisschen in den Kolosserbrief heute reinschauen, wird Jesus tatsächlich dargestellt als der, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und der alles so erschaffen hat. Lesen wir es zusammen. Kolosser 1, Verse 15 bis 20. Da heißt es, Christus, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel. Paulus kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Hier wird gesagt, in ihm, durch in Christus, ist das alles geschaffen und für ihn und durch ihn ist alles geschaffen. Die ganze unterschiedliche Weite, Sichtbares und Unsichtbares, Thron und Herrschaften, Gewalten oder Mächte und alles besteht in ihm. Er ist der König, er regiert, er gestaltet, er erhält alles. Warum lebst du? Weil er es will, weil er dich erhält, weil er dich heute Morgen hat die Augen aufschlagen lassen. Und jetzt achte mal drauf, was Paulus der gesamten Gemeinde etwas später im gleichen Brief sagt, in Kapitel 2. In Kapitel 2, Verse 9 bis 10. Und jetzt sagt er, und ihr, also Gemeinde, ihr alle habt Anteil an ihm. Ihr habt Anteil an Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm, das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Die NGÜ übersetzt ein bisschen klarer. Und ihr habt an dieser Fülle Teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Das heißt, Paulus sagt, Christus ist der Schöpfer und er gibt uns Anteil an seiner Vielfalt. Nicht ein einziges Exemplar von uns hat die ganze Fülle. Niemand von uns hier in diesem Raum. Sondern jeder hat nur einen Teil, hat Anteil von ihm bekommen. Und genau das unterscheidet uns auch, oder? Wir haben nicht alle den gleichen Teil von ihm. Wir haben letztens darüber gesprochen, er hat jedem einzelnen Gaben gegeben, ganz unterschiedlich. Jeder hat eine andere Art. Unterschiede gehören zur Schöpfung, sie gehören zum geistlichen Gemeindeleben dazu. Wenn du das nicht willst, such dir besser keine Gemeinde. Es gibt kein Leben ohne Unterschiede. Und so ist es auch in der Gemeinde. Es gibt keine Gleichschaltung. Du bist ein Original, absolut zu unterscheiden von irgendjemand anderem auf der Welt und daher auch von jedem anderen in der Gemeinde. Du bist zu unterscheiden. Die Bibel beschreibt das Leben so, dass es in der Vielfalt besteht. Warum? Weil Gott es so wollte. Seine Entscheidung. Gott ist so reich und er lässt uns teilhaben an seiner Fülle. Und das wird besonders in der Gemeinde sichtbar dargestellt, diesem Organismus, der aus unterschiedlichen Menschen und Gaben besteht. Kein Christ in der Kirche kann sagen, ich brauche dich nicht, du bist so anders. Und kein Christ darf sich vergleichen und sagen, oh, ich bin nichts wert. Die anderen sind viel besser. Und keiner kann sagen, tu hat keine Rolle und mich zurückziehe, mich entziehe. Das betrifft ja nur mich. Das, was ich hier denke, sage, tu hat keine Auswirkung auf das Ganze. Das stimmt nicht. Der Unterschied, den du machst, ist von Gott gewollt. Und das ist Gemeinde. Ein anderes Bild ist dieser Leib, unterschiedliche Glieder. Jeder Einzelne hat Anteil an Christus bekommen, mit dem er die anderen auch unterstützt und ergänzt. Das ist das Bild. Darf ich es mal so sagen, wenn Christus hier wäre, heute Morgen oder in dieser Gemeinde, sichtbar meine ich jetzt, dann wäre die Fülle an Antworten, an Sicherheit, an Geduld, an Wissen, an Erkenntnis, an technischem Know-how, an handwerklichem Know-how, an Fragen der Zukunft, an Fragen der Gemeindeleitung, an Fragen der Finanzen. Bei wem? Bei ihm allein. Er ist die Fülle. Aber jetzt geht er in dieser Zeit einen anderen Weg mit seiner Gemeinde. Er gibt jedem von uns einen Teil von sich selber. Seiner Kompetenz, seiner Art, seiner Weisheit. Und er will, dass wir ihn so hier in dieser Welt darstellen, gemeinsam. Niemand von uns hat alle Gaben, hat alle Fähigkeiten. Niemand von uns hat das ganze Know-how, den gesamten Überblick, das ganze technische Wissen, alle handwerklichen Fähigkeiten, alle Erkenntnis. Niemand. Aber alle zusammen können wir Jesus hier am besten darstellen, weil er jedem Einzelnen von uns Anteil an sich selbst gegeben hat. Und wir geben den Teil, den wir bekommen haben, wieder hinein in die Gemeinde. Versteht ihr das? Es gibt allerdings, und da hat Paulus auch die Ältesten in Ephesus gewarnt, es gibt einen Gegenspieler. Der will diese Unterschiede nivellieren, einebnen, platt machen, durcheinanderbringen. Der Diabolos heißt der Durcheinanderbringer. Der große Misstrauenseher. Und das tut er mit großem Erfolg in der Welt, aber auch in der Gemeinde. Er will Unterschiede aufheben, indem er platt macht. Er will sie egalisieren, indem er Unterschiede nutzt, um durcheinander zu bringen. Deswegen die Warnung von Paulus, passt auf, seid wachsam. Er will gleichschalten, uniformieren, einengen, Marschmusik, alle in eine Richtung. Satan will eine formale Einheit, eine geregelte, statische, oder eine rein emotionalisierte Gemeinschaft, wo der andere mir helfen muss, bessere Gefühle zu haben. Platt machen, wo Unterschiede keinen Platz haben. Besten alle noch Uniformen tragen. Der Gegenspieler. Oder, wenn ich es erwähnen darf, auch nochmal das Gegenteil. Alles muss integriert werden. Es gibt kein Falsch und kein Richtig mehr. Alle Wege führen zu Gott. Theologie ist egal, Hauptsache nicht trennen. Das ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Ganz ehrlich, dazwischen kann eine Gemeinde zerrieben werden. Uns eint auch eine gemeinsame Lehre. Und ja, da gibt es Grenzen, die wir tatsächlich auch ziehen müssen. Vielfalt bezieht sich bestimmt nicht auf die Möglichkeit, dass alle Lehren in einer Gemeinde vertreten sein können. Das nicht. Aber wir reden ja hier und heute im Blick auf das gemeinsame Leben mit unterschiedlichen Menschen. Darum geht es heute. Also vertauschen wir das nicht. Und das wollen wir verstehen. Gottes Wesen und Art und die Art von Jesus ist anders. Und das ist wichtig zuerst zu verinnerlichen. Jesus selbst erwählt sich 12 unterschiedliche Männer. Sondern die Charakter studieren, wie unterschiedlich die waren. Und er geht das Risiko und das Wagnis ein, mit ihnen zu leben. Und selbst ein Judas nimmt er mit auf den Weg. Und er prägt diese Männer mit seiner Liebe, mit seinem Wort, mit seinem Geist, mit seiner Korrektur und mit seiner Sicht vom Reich Gottes. Und alle geben dann, als der Heilige Geist gekommen ist am Pfingsten, dieses eine Evangelium, diese eine Botschaft Jesu auf unterschiedliche Weise wieder. Das war auch nicht frei von Spannung. Könnt ihr mal die Apostelgeschichte lesen, wie da die Auseinandersetzungen waren. Aber sie bemühten sich um Einheit. Und so wurde die ganze Fülle deutlich und sie prägt die wachsende Gemeinde damals und sie prägt die Gemeinde eigentlich bis heute. Weil Gott Unterschiede will, ist doch in seiner Gemeinde immer was los. Schon gemerkt, liebe KfBler? Ist immer was los. Ist immer was los. Aber es ist auch etwas positiv Herausforderndes. Wir sind eine verrückte Gemeinschaft. Und wenn ich mich umschaue hier, dann stimmt das. Wir ticken nicht alle gleich. Warum sollen wir miteinander Unterschiede nutzen und anerkennen? Das Erste, weil Gott selbst Unterschiede macht und er sie will. Und deshalb ist es gut, wenn wir das gemeinsam sehen und auch anerkennen und auch mal Spannungen aushalten. Das Zweite, warum wir Unterschiede nutzen sollen, wir sollen Unterschiede nutzen, weil dadurch der Reichtum Gottes sichtbar wird. Der ganze Reichtum Gottes. Der Reichtum Gottes wird dadurch wirksam sichtbar und kann sich so entfalten. Wenn wir die Unterschiede nutzen, wird dadurch die ganze Fülle Gottes deutlich. Deswegen, es gibt eigentlich kein isoliertes Christsein, ich und meine Natur oder in meinem Wohnzimmer allein. Das ist in der Bibel nicht vorgesehen. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, in Christus, Kolosser 1,19. Gott hat beschlossen, oder es gefiel der ganzen Fülle, in ihm, im Sohn, zu wohnen. Und er gibt jetzt seiner Gemeinde, Christus, Anteil an seinem Reichtum, an seiner Fülle. Er gibt jedem Einzelnen, aber er gibt mir mehr als dem Einzelnen. Einer alleine stellt nicht die Gemeinde dar. Jeder hat einen Anteil bekommen. Unser Trauspruch übrigens ist das Kolosser 2, 9 bis 10. Weil meine Frau nicht wissen, ich kann ihr nicht alles geben und sie mir nicht. Wenn ihr das versucht in einer Ehe, ihr überfordert den anderen. Christus ist die Fülle. In ihm haben wir alles. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Kein Einzelner hat in der Gemeinde alles. Lasst uns nicht gegenseitig überfordern. Der Reichtum Gottes soll sich und will sich entfalten in der Gemeinde. Wie meint er, tut er das? Wie entfaltet sich Gottes Reichtum? Das Erste, was der Kolosserbrief uns sagt, ist, Gottes Reichtum entfaltet sich durch Lehre. Es ist so. Es ist so. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Bei unserem Thema heute geht es eben nicht um Vielfalt in der Lehre, sondern um gewollte Vielfalt bei all den Menschen, die zusammen eine Einheit geworden sind durch das Werk Gottes. Wir alle wissen, dass es eine verbindliche Wahrheit gibt, oder? Wissen wir das? Ich brauche ein bisschen Feedback von euren. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Ich versuche euch zu sensibilisieren, das zu sagen. Da kriegt ihr Widerspruch. Wir alle wissen, dass es eine verbindliche Wahrheit gibt, dargelegt im Wort Gottes. Und daher sagt und betont Paulus bei aller Verschiedenheit immer innerhalb des Volkes Gottes dies. Und während ich das lese, können wir uns ja mal fragen, findet das bei uns jetzt statt oder was sind unsere Themen, wenn wir zusammen sind? Ich lese mal Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Jetzt kommt das Wie. Indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in eurem Herzen in Gnade. So soll es passieren. Der Reichtum soll sich entfalten in der Gemeinde. Wir müssen doch leider auch bekennen, bei allem Miteinander, bei allen Harmonieversuchen und Versuchen einer Ökumene, wir brauchen einen Leitfaden. Wir brauchen eine Orientierung für das, was uns verbindet, oder? Uns verbinden nicht die tollen Gefühle. Die kommen und gehen. Wir können doch nicht nur, um alle Vielfalt hier in der Gemeinde zu haben, einfach alles für richtig und wahr erklären. Unsere Vielfalt orientiert sich an der Wahrheit der Bibel und die eint uns. Und, jetzt wird's bitter, die trennt uns auch von anderen, das ist so. Das macht's so schwer. Zu behaupten, oh, Gott hat mir gesagt, ist keine Grundlage unseres Christseins, sondern die Bibel sagt, das ist die Grundlage. Der Heilige Geist erinnert uns immer an das von ihm verfasste schriftliche Werk und leitet uns innerhalb dieser Autorität. Sonst hast du keinen Maßstab. Dann sagt dir jeder was anderes. Heute geht es mehr um die Erfahrung, so eine Erlebnistheorie. Aber die Bibel misst als Grundlage für Erlebnis und Erfahrung der Lehre hohe Bedeutung zu. Wir brauchen das. Lasst das Wort Christi in seinem ganzen Reichtum unter euch wohnen. Manche übersetzen auch in euch, ich weiß nicht, was ihr in eurer Bibel stehen habt, aber hier ist es vielleicht besser zu übersetzen mit unter euch, nämlich in der Gemeinde. Unter euch als Gemeinde. Lasst es seinen Reichtum entfalten. Darum treffen wir uns jeden Sonntag. Manche in einem Hauskreis können noch mehr werden, die darüber reden und nachdenken. Es soll leben, damit wir gemeinsam den Reichtum Gottes entdecken und einander lehren. Wir wollen Gott beim Wort nehmen. Das ist unser Claim als Gemeinde. Gott beim Wort nehmen. Lehre eint nämlich und trennt zugleich. Es kann nun auch bei der ganzen Fülle nicht alles wahr sein. Wir brauchen, um die gewollte Vielfalt in Einheit zu erhalten und zu leben, eine verbindende Lehre. Worte des Christus. Sonst geht's schief. Warum ist Lehre so wichtig? Du und ich, wir sind alle geprägt von einer Lehrtradition. Da kommst du gar nicht drum rum. Es geht ja auch gar nicht ohne. Es ist normal, dass wir geprägt werden. Auch daher sind wir vielfältig. Aber gerade deshalb brauchen wir biblische Lehre in der Versammlung. Und Paulus sagt, verpasst das nicht. Es ist entscheidend. Hier sind wir in Gemeinden an einem Scheideweg. Wenn ihr die Diskussion mal verfolgt, die überall laufen. Oft wird alles Rationale, Verstandesmäßige aufgelöst und man redet nur noch vom Herzen. Folge deinem Herzen. Mein Herz ist so dumm. Ich brauche Orientierung. Nicht das Herz verbindet uns, sondern Leere. Aber es ist so, wie R.C. Sproul es ausdrückt, das habe ich euch hier mal festgehalten. Er hat gesagt, das Wort Gottes kann im Verstand sein, ohne dass es im Herzen ist. Geht das? Rein Kopfwissen. Das Herz ist wichtig. Er sagt dann weiter, aber es kann nicht im Herzen sein, ohne dass es zuerst im Verstand war. Versteht ihr das? Wir wollen so ein emotionales Glaubensleben haben. Man, oh, mein Herz ist voll drin. Ja, aber es geht auch um deinen Verstand. Das Nachdenken. Deswegen geben wir sonntagmorgens unseren Verstand nicht vorne an der Garderobe ab. Also spielen wir das eine nicht gegen das andere aus. Das gehört definitiv zusammen. Lass mich euch warnen, was in den letzten Jahrzehnten schleichend immer mehr in Aufmerksamkeit bekommen hat, ist das persönliche Fühlen und Spüren Gottes und des Glaubens. Wir haben ein Buch da hinten liegen gehabt, das hieß, spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Also die Gefühls- und Erfahrungsebene wird gesucht und dadurch verlässt du diese Ebene des Wortes. Was ich erlebe, ist Wahrheit. Die kann bei dir so sein, bei dem anderen ist es halt so und bei mir ist es halt so. Aber wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, brauchen wir das biblische Wort, die Lehre von Jesus. Petrus hat gesagt, Jesus, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn wir dann im Glauben wachsen und in der persönlichen Entwicklung reifen, dann können wir die Erkenntnis dann auch aushalten. Aha, es gibt Christen, die sich zu diesem Jesus genauso bekennen wie ich, aber die dennoch hier und dort etwas anders denken. Es ist so, es ist auch unter uns so. Und dennoch ist es das uns als Gemeinde sehr wichtig. Ein zweites. Gottes Reichtum entfaltet sich auch durch Offenheit füreinander. Hier steht noch ein zweiter Teil, ich habe ihn hier fett gemacht. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt. Also Predigt und Lehre wie heute oder in Seminaren ist der eine wesentliche Teil, aber der gehört auch dazu. Zu jemandem mal zu gehen, zu sagen, hey, kann ich mit dir mal reden? Ich sehe hier etwas in deinem Leben. Puh, ich glaube, dazu sagt die Schrift was anderes. Machen wir nicht mehr. Oder man geht auf den anderen zu und sagt, oh, ich muss die schwere Entscheidung treffen, beruflich, privat. Denkst du, das ist im Rahmen der Schrift, wenn ich das so oder so entscheide? Vieles davon lernen wir nur in der verbindlichen Gemeinschaft einer Gemeinde. Das ist Gottes Seelsorge für sein Volk. Und wir ignorieren das völlig. Wir gehen lieber zum Therapeuten irgendwo auf dem Sofa liegen. Hier ist Seelsorge Gottes, auch im geschwisterlichen Miteinander. Leute, wir sind nicht allein. Was wir brauchen, ist Offenheit füreinander. Denn in der Gemeinde finden Veränderungsprozesse statt. Wenn du den vorher cuttest, verpasst du das Wichtige. Halt durch. Es gibt die objektive Wahrheit und der sollen wir nachgehen. Dazu brauchen wir Offenheit, den ganzen Ratschluss Gottes auch zu hören. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Was wir dafür brauchen ist zwei Dinge. Wir brauchen Zeit, die keiner von uns hat, und Gemeinschaft, die oft sehr anstrengend ist. Aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Wenn wir nicht Zeit investieren in die Versammlung, in die Lehre, in die Gemeinschaft, dann geht's schief. Hebräerbrief schreibt das, Vers Kapitel 10. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. So haben die Apostel damals geredet mit der Gemeinde. Sehr klar. Wir brauchen uns gegenseitig, auch den anderen, der anders denkt, der mir einen anderen Zugang zum Evangelium verschafft, der mich herausfordert, auch theologisch mal neu nachzudenken. Am Ermutigen, durch Anteil nehmen, und zwar am alten Evangelium, nicht am neuen. Das neue Evangelium stellt den Menschen in den Mittelpunkt und seine Bedürfnisse. Das alte Evangelium sieht die Souveränität Gottes und sein Wirken in unserem Leben. Ich möchte euch sehr ermutigen, dass wir das im Blick gemeinsam behalten. Ich hoffe, dass wir es mehr verstehen. Und ein letztes, zwar sehr wichtig, aber ich mache es sehr kurz, weil dadurch die Versöhnung sichtbar wird. Warum sollen wir Unterschiede nutzen? Weil die Versöhnung Christi sichtbar wird. Und zwar in der Praxis des Gemeindelebens. Theoretisch wissen wir das alles. Aber Gott möchte sichtbar seine Gedanken hier darstellen in dieser Welt durch Gemeinde. Das große Thema, das alte Evangelium ist, dass Gott in Christus Versöhnung geschaffen hat. Und deshalb steht Paulus Christus als den Versöhner da im Kolosserbrief. In Kolosser 1, hört mal diese Aussage, da stockt einem der Atem, wenn man das hört. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen und alles. Alle Dinge sind nicht unbedingt alle Menschen. Klammer zu. Mit sich zu versöhnen. Gott bringt alles wieder in Ordnung. Nicht wir versöhnen Gott, das ist das Entscheidende hier, sondern er versöhnt uns. Versöhnende Kraft ist die Kraft Gottes. Gott will Unterschiede in versöhnter Einheit. Gott schafft Einheit, Gott schafft Gemeinschaft, ohne die Unterschiedlichkeit des Einzelnen auszuradieren. Aber es soll keine gespielte Einheit sein, sondern eine versöhnte. So spiegeln wir das in dieser Welt wieder, was Gott unter uns getan hat. Gott hat in Christus Versöhnung geschaffen. Kolosser 3, Vers 11. Wo nicht Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnitten seien, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen ist. Er hat die Unterschiede weggeräumt, was uns Rettung betrifft, und hat uns zusammengebracht in seiner Gemeinde. Und dann schreibt er, sondern durch Christus ist er Versöhner geworden für all die unterschiedlichen Menschen. Christus ist in allen, die zu seiner Gemeinde gehören, und er ist alles in allen. Lass uns diese drei Gedanken einfach mal mitnehmen, ein bisschen reflektieren noch. Und dass wir zuerst mal zu dieser einen Fragestellung beziehen, warum sollen wir Unterschiede annehmen? Und nicht nur annehmen, sondern nutzen. Das erste war, weil Gott selbst Unterschiede macht und sie will. Gott ist kreativ, er liebt seine unterschiedlichen Geschöpfe. Das zweite, weil dadurch der Reichtum Gottes wirksam wird, auch durch Lehre, auch durch Offenheit füreinander. Wir brauchen Zeit und Gemeinschaft, ohne das geht's nicht. Und weil dadurch die Versöhnung, die Jesus geschaffen hat, für alle anderen sichtbar wird. Ich denke, das ist das, was Jesus hier meinte. Mit dem Wort möchte ich abschließen. Das hat er seinen Jüngern damals gesagt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Gemeinde könnte so zu einem Ort der Hoffnung werden für unterschiedlichste Menschen, wenn wir diese Unterschiede nutzen und füreinander da sind. Jesus, ich danke dir, dass du mit deiner Versammlung etwas ganz Neues schaffst. Und dass du versprochen hast, deine Versammlung bis zum Ende hin zu erhalten und zu bewahren. Danke für die Sicherheit, die du uns gibst in dieser chaotischen, kaputten Welt. Aber wir sind auch hier, weil du uns einen Auftrag gegeben hast. Hilf, dass wir ihn als Gemeinde leben und auch sichtbar darstellen, hier in dieser Stadt Bruchsal. Um deines Namens willen und das so lange, bis du wiederkommst. Amen.